SRF 3.
In Istanbul kommt es zu Anschlägen auf eine Polizeistation und das US-Konsulat. Mehrere Menschen werden getötet. Die Blogger von netzpolitik.org sind keine Landesverräter. Die deutsche Bundesanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen ein. In der Sommerhitze verdunsten Bäche, Flüsse und Seen. Die Schweizer Gewässer weisen unterdurchschnittliche Pegelstände auf. Das Wetter am Nachmittag und morgen teils sonnig, teils bewölkt und stellenweise Schauer. 23 bis 27 Grad. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Yvonne Lambrecker. Sie hat die Nachrichten.
In Deutschland werden die Ermittlungen gegen die Blogger von netzpolitik.org wegen des Verdachts auf Landesverrat eingestellt. Das teilte die deutsche Bundesanwaltschaft mit. Die Journalisten des Blogs netzpolitik.org hatten über Pläne berichtet, wonach der deutsche Inlandgeheimdienst Online-Netzwerke stärker überwachen wolle. Die oberste deutsche Anklagebehörde gehe davon aus, dass es sich bei den Dokumenten, die veröffentlicht wurden, nicht um Staatsgeheimnisse handle, heißt es in einer Mitteilung. Das Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats war vielfach als Angriff auf die Pressefreiheit kritisiert worden. Im Zuge der Affäre war letzte Woche Generalbundesanwalt Harald Range entlassen worden. Viele Schweizer Flüsse und Seen haben zurzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Die Fließwassermenge in Aare, Reuss und Rhein beispielsweise sei deutlich geringer als in anderen Jahren, schreibt das Bundesamt für Umwelt. Auch in den Seen im Mittelland sei der Wasserstand tiefer als zu dieser Jahreszeit üblich. Ganz anders sieht es bei Gewässern aus, die von schmelzenden Gletschern gespeist werden. So fließt im Wallis in manchem Fluss und Bach mehr Wasser als üblich. In der Schweiz ist der durchschnittliche Alkoholkonsum nach 2014 weiter zurückgegangen. Laut der Eidgenössischen Alkoholverwaltung wurden pro Person im Schnitt 8,1 Liter reinen Alkohols getrunken. Zum Vergleich, vor 20 Jahren waren es noch fast 1,5 Liter mehr. Während der Bierkonsum stabil blieb, wurden insbesondere weniger Rotwein und auch weniger Spirituosen getrunken. Am Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 7 Personen verletzt worden. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sprach ein Mitarbeiter des afghanischen Gesundheitsministeriums gar von 4 Toten und 17 Verletzten. Gemäß bisherigen Erkenntnissen hatte der Attentäter bei einer Zufahrt zum Flughafenareal eine Autobombe gezündet. Zu der Tat bekannte sich bisher niemand. In Pakistan sorgt ein großer Fall von Kinderpornografie für landesweite Schlagzeilen. Laut Medienberichten sollen in einem Dorf bis zu 300 Kinder missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Die Polizei habe 7 Männer festgenommen. Nach weiteren Tatverdächtigen werde gefahndet. Laut pakistanischen Medienberichten fanden die Missbrauchsfälle in der Provinz Punjab statt. Regierungschef Nawaz Sharif, der selbst aus dieser Gegend stammt, hat den mutmaßlichen Tätern eine harte Bestrafung angedroht. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.436 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.0769 gehandelt, der Dollar zu 98,43 Rappen. Das Wetter am Nachmittag und morgen scheint zeitweise die Sonne. Besonders heute gibt es stellenweise Schauer und Gewitter. Die Temperatur steigt auf schwüle 23 bis 27 Grad. Im Süden ist es besonders morgen ziemlich sonnig bei rund 30 Grad.
Info 3 Mittag.
Die Türkei ist in der Nacht von mehreren Anschlägen erschüttert worden. Ziele waren eine Polizeistation und das US-Konsulat in Istanbul, bei denen 2 Angreifer erschossen und mehrere Menschen verletzt wurden. Außerdem starben mehrere Polizisten im Südosten des Landes. Frage an Irene Meyer von unserer Auslandredaktion. Haben die Anschläge einen Zusammenhang mit der Offensive der türkischen Armee gegen die kurdische PKK?
Davon muss man ausgehen. Die Lage eskaliert von Tag zu Tag mehr in der Türkei. Die kurdische Arbeiterpartei PKK hat sich in den letzten Wochen schon mehrfach dazu bekannt, Polizisten angegriffen zu haben, und darum werden jetzt auch Spekulationen laut, dass sie hinter den Anschlägen in Istanbul stecken könnte. Aber es gibt auch andere mögliche Täter, unter ihnen die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates IS.
Und warum könnte diesmal der IS hinter diesen Anschlägen stecken?
Der türkische Staat führt einen Zwei-Fronten-Krieg, einmal einen sehr heftigen gegen die kurdische PKK und dann einen weniger entschlossenen gegen die IS-Miliz. Und damit weckt er natürlich auch den Zorn der IS-Extremisten. Hier in Istanbul wurde aber auch das US-Konsulat angegriffen. Und da geht es wohl auch um die amerikanische Politik in dieser ganzen Sache. Die Regierung Obama führt den Kampf gegen den IS nun von der türkischen Basis aus und provoziert so den Zorn der islamischen Extremisten. Gleichzeitig aber toleriert Obama die Angriffe der Türkei auf die PKK und also auf die Kurden, was ihm diese nun vorwerfen.
Die liberalen Gegner von Präsident Erdogan gingen gestern in Istanbul auf die Straße, um zu signalisieren, wir wollen Frieden mit den Kurden. Mit dabei auch Selahattin Demirtas von der prokurdischen HDP, das Aushängeschild dieser Partei. Kann eine solche Aktion überhaupt etwas bewirken in der aufgeheizten Stimmung?
Diese Kundgebung ist ja nicht ein singuläres Ereignis. Selahattin Demirtas, der Chef der prokurdischen HDP, versucht seit Wochen, die Lage im Land zu beruhigen. Er ruft die Regierung und die PKK zum Waffenstillstand auf. Er ruft sie auf, den Friedensprozess wieder aufzunehmen. Er besucht zum Beispiel demonstrativ auch Angehörige der Opfer auf der anderen Seite, auf der türkischen Seite. Also er versucht alles. Sein Spielraum ist aber sehr eng. Präsident Erdogan schnürt ihm die Luft ab, er will ihn schwächen, er will die HDP aus dem Parlament werfen und die PKK auf der anderen Seite fällt Demirtas mit ihren Anschlägen in den Rücken. Es wird sich zeigen, was er ausrichten kann, aber er versucht sein Möglichstes.
Kann man denn sagen, Demirtas wird immer mehr zum einzigen ernstzunehmenden Gegner von Präsident Erdogan?
Er ist das schon. Demirtas ist der gefährlichste Gegenspieler von Erdogan seit den Parlamentswahlen im Juni. Er hat ja die prokurdische HDP mit Erfolg ins Parlament geführt, während die AKP von Erdogan eine ziemliche Niederlage einfuhr. Und Demirtas ist eigentlich der komplette Gegenentwurf zu Erdogan. Demirtas steht Erdogan im Weg, auf seinem Weg zur Allmacht, also zum mächtigen Präsidenten. Und darum ist, ja, Erdogan nimmt Demirtas sehr ernst, er ist ihm gefährlich, ja.
All das findet vor dem Hintergrund statt, dass die türkischen Parteien seit den Wahlen vom Juni über eine Neuzusammensetzung der Regierung verhandeln, die innerhalb der nächsten zwei Wochen stehen muss. Was bedeuten diese jüngsten Anschläge für diese Koalitionsverhandlungen?
Das bedeutet, dass die Chancen für eine Koalitionsregierung immer kleiner werden, obwohl das Wählervotum vom 7. Juni eigentlich genau das ausdrückte. Die Wähler wollten eine Koalition, wenn möglich eine große Koalition zwischen der AKP und der Republikanischen Volkspartei, der CHP, der größten Oppositionspartei. Heute führen diese Parteien nochmals Gespräche, aber sie sind nicht vielversprechend, und zwar, weil Präsident Erdogan keine Koalition will. Er bestimmt das am Ende über den Kopf von Premier Davutoğlu. Er bestimmt das über den Kopf von Premier Davutoğlu. Erdogan will Neuwahlen. Er will versuchen, dass seine Regierungspartei AKP nochmals die absolute Mehrheit und die Alleinherrschaft bekommt. Und er will die HDP aus dem Parlament.
Einschätzungen von Auslandredaktorin Irene May waren das.
Info 3 Mittag.
Weltpremiere heute Abend in Locarno. 10 Schweizer Nachwuchsregisseure kämpfen mit ihrem Film «Heimatland um den goldenen Leoparden». In dem Katastrophenfilm steht die Schweiz kurz vor dem Zusammenbruch. Die Autoren sehen ihr Werk als politischen Weckruf. Die Chancen auf einen Sieg von Heimatland stehen offenbar gut. Der Beitrag von David Vogel.
Irgendwo im Herzen der Schweiz, auf einer Passhöhe, braut sich Unheimliches zusammen. Eine furchteinflößende Wolke bildet sich und zieht über das Land. Die mysteriöse Wolke löst einen gewaltigen Sturm aus. Und zwar nur in der Schweiz. Das umliegende Ausland ist von diesem Naturphänomen nicht betroffen und schließt die Grenzen. Damit sind die Menschen in der Schweiz im eigenen Land eingeschlossen und sie reagieren panisch. Sie verbarrikadieren sich, prügeln sich um Essen, werden unsolidarisch und wenden sich nationalistischem Gedankengut zu.
Es geht uns gut! Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir haben Nein gesagt, wo sie sein Wellen unterfuckten. Und wir haben Ja gesagt, wo es darum gegangen ist, unser Land zu bewahren, wie es ist. Und das ist passiert. Uns geht's gut.
Heimatland ist ein düsterer Katastrophenfilm über die Schweiz vor dem Kollaps. Geschrieben haben ihn 10 junge Schweizer Nachwuchsautoren aus der West- und der Deutschschweiz. Der Produktionsprozess dauerte insgesamt 4 Jahre. Mitgemacht hat auch Lionel Rupp, ein junger Regisseur aus Lausanne. Ziel des Episodenfilms sei gewesen, das Postkartenidyll der Schweiz zu hinterfragen.
On parle toujours de carte postale, d'un pays en dehors de tous les problèmes du monde.
Die Schweizer idealisieren so oft ihr Land und glauben, dass ihnen nie etwas geschehen kann, dass die globalen Probleme sie nichts angehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir stecken mittendrin und dürfen uns dem nicht verschließen. Heimatland ist zwar pure Fiktion, aber der Film sei durchaus als Kommentar zum politischen Zustand der heutigen Schweiz zu verstehen, sagt der Berner Filmemacher Gregor Frey, der ebenfalls mit einer Episode beteiligt ist. Der Film würde ganz bewusst eine andere Schweiz aufzeigen, mit Schattenseiten, mit harten und einsamen Menschen, mit wenig Liebe.
Es ist eine Schweiz, die sehr selbstzufrieden ist, eine Schweiz, die mit dem Finger auf andere zeigt, eine Schweiz, die nach unten tritt, eine Schweiz, die nicht die eigentlichen ungerechten Mechanismen behandelt, sondern sich einfach in einer Illusion befindet.
Diese kritischen Worte machen deutlich, Heimatland ist kein kuscheliger Heimatfilm, sondern er wirft einen unbequemen Blick auf unser Land. Diese Vision geschehe aus Sorge und in der Hoffnung, die Menschen zu bewegen, sagt Lionel Rupp, der Filmemacher aus Lausanne.
Pour moi, c'est pas parce qu'un film est noir et sans espoir que en sortant de la salle, on est absolument noir et sans espoir.
Der düstere Blick bedeutet nicht, dass ich keine Hoffnung habe. Im Gegenteil. Der Film ist wie eine Horrorvision der Schweiz und könnte eine reinigende Wirkung haben. Eine Art Therapie, in dem die Ängste verarbeitet werden. Damit am Ende die Schweiz nicht isoliert vor der Welt dasteht.
Kontakt vers l'extérieur, d'être dans une sorte de paradis, de pays idyllique, mais qui en fait est coupé du monde.
Schweizer Kulturschaffenden wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig vorgeworfen, sich vor schwierigen, heiklen Themen zu drücken, eine klare Meinung zu vermeiden. Diesen Vorwurf müssen sich die Heimatlandmacher definitiv nicht gefallen lassen. Wenn in wenigen Stunden der Film in Locarno Premiere feiert, können Sie sich eines sicher sein: Heimatland lässt niemanden kalt.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Heute Mittag verantwortlich Thomas Fuchs und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.